hallo, herzlich willkommen heute zum Energiezone Monthly oder Biweekly. Ist es ja schon fast. Wir haben ein paar Themen mitgebracht. Es gibt viel Aktuelles. Atomkraftdiskussion, Lilium und Co. Aber erstes Thema, habe ich mich noch gar nicht drauf vorbereitet, ist gar nicht unsere Liste, ist das hier. Ich habe gerade sozusagen mehrere Kartons bekommen mit diesem Buch, Gewinn in der Plattformökonomie. Das sind die Belegexemplare, die man als Autor den Verlagen ja abnehmen muss, damit die überhaupt solche Bücher verlegen. Und als ich vorhin so mal ein paar Belegexemplare schon verpackt habe und mal zurückgeguckt habe auf die Buchhistorie, habe ich mir gedacht, so ein Buch von dir und mir, das Energiebuch.
Ja, oh, wow.
Wo wir diese ganzen Grundlagenfragen klären. Atomkraft, Windkraft, Biogas, Netze, wer macht's gut, wohin geht die Reise? Was dann zukünftige Energiemanager und jede Kommune wird ja jetzt auch ihr eigener Energiemanager mal so lesen können. Mhm. Ich glaube, das wäre ein schönes Projekt für ONU.
Jetzt fällt mir grad,
das wollte ich dir, ja, ich muss hier mal zahlen, die Zeit haben. Also ich hätte auf jeden Fall einen Ghostwriter, der dir das quasi schon mal alles bauen kann auf Basis der Podcast-Inhalte. Mhm. Und dann könntest du in 4 Wochen das Energiebuch veröffentlichen. Ich weiß, ich habe dich nicht so vorbereitet, es ist hier live im Podcast, deswegen wollte ich das mal in der Reaktion mal abwarten. Wie sieht's damit aus?
Ich habe ja schon mal, also ich habe mein Buchkapitel in so einem Springerbuch aus meiner Doktorarbeit so zu Elektromobilität durfte ich einen Beitrag leisten. Es war doch relativ viel Arbeit.
In so einem Sammelwerk meinst du?
Ja, genau.
Das bringt aber nichts. Sammelwerk hat ja keinerlei, das wirkt sich ja nicht auf den einzelnen Fachbeitrag aus. Das lehne ich immer ab, Sammelwerke.
Okay, ja, also das ist sozusagen, so weit reicht meine Erfahrung mit dem Thema. Aber wenn du sagst, dass, ich weiß nicht, ist dein Ghostwriter dann ein LLM? Irgendein?
Nee, ist eine richtige Person, der sich dann einfuchst in die ganzen Themen und man muss nur die Inhalte machen. Und ich habe ja das erste E-Commerce-Buch, was ich geschrieben habe, es ist ja das E-Commerce-Buch, deswegen finde ich das Energiebuch ist eigentlich eine schöne Fortsetzung. Da geht es ja erstmal um die Historie von E-Commerce und wie haben sich die Plattformen entwickelt und dann hinzu, wie baut man sozusagen heute moderne Plattformen auf, das ist jetzt das neue Buch. Und das ist ja eigentlich das könnte ja auch so ein Hands-on-Ding sein. Sozusagen, wie reagiert man als Kommune? Wie agiert man als mittelgroßes Unternehmen? So, wie stellt man sich als Haushalt auf? Also diese drei Spielarten könnte es da geben. Und dann könnten wir mit diesen ganzen Mythen, die wir jetzt ja auch immer wieder neu bearbeiten müssen, Atom, Kohle und Co., Netzkosten, die könnte man quasi einmal so abwickeln. Weil wir diskutieren ja immer schon die ganze Zeit, wie bauen wir eine gute Übersicht auf der Webseite, auf energiezone.org, für diese Standard-Einstiegsfragen, die eigentlich jeder hat, weil es ja mittlerweile so ein eigenes Curriculum geworden ist. Muss ich noch so Solaranlage bauen? Ja, nein. Wahrscheinlich nein. Nachdem jetzt die Netzentgelte auch flexibilisiert werden, braucht man nur noch eine Batterie und eben keine Solaranlage mehr. Aber es gibt ja so viele Dinge, wo man sagen könnte, hey, da haben wir ein kleines Kapitel im Energiebuch. Lies dir das mal durch.
Ich find's toll. Also ich sag jetzt mal zu, aber ich muss natürlich noch mit Tobi und Alex hier, meinen Mitgründern, sprechen, ob ich da die Ressourcen, sowohl meine Zeit, Aufmerksamkeit als auch ONU-Support für kriege. Aber ich finde ich glaube, der Nutzen ist sehr hoch. Also ich spüre einfach
all in, ganz viel. All in sozusagen Co-Autor, Krams, Verlag, 50 musst du ungefähr rechnen. Wenn du es auslagerst, die Arbeit. Wenn du selber schreibst, natürlich nicht. Aber wenn du es auslagerst und dann bist du mit 50 ungefähr dabei. 50.000.
Müssen wir nochmal vielleicht nach der Podcast-Aufnahme den Business Case genauer
und ich wollte dich nur überraschen. Ich war sozusagen, okay. Ich bin noch ganz fasziniert hier von meiner Paketlieferung.
Ja, kriege ich denn ein Exemplar? Oder können wir ein handsigniertes Exemplar von dir verlosen in der Community hier? Entweder auf.
Wie willst du jetzt ein handsigniertes haben oder für die Community?
Ich will zwei. Eins für mich, ja, und zwei. Eins versteigere ich dann meistbietend in der Community.
Ich schreibe das schon mal rein. Lieber Ilan, für den besten Energie-Co-Host der Welt, Alex. So, schon mal fertig. Hier, okay. Für dich habe ich schon mal eins.
Danke, sehr gut.
So.
Wo kann man das?
Ja, können wir verlosen.
Auf jeden Fall verlosen, okay, super. Und sonst, wie kommt man da ran? Einfach ganz normal bestellen bei Hugendubel und
Thalia, Hugendubel, Amazon. Bei Amazon ist war es letzte Woche nicht bestellbar, weil es irgendwie noch nicht eingelagert waren. Jetzt gab es irgendwie nur 5 Exemplare. Ich glaube, das ist so ein Trick. Vorhin war nur ein Exemplar, jetzt wieder 3 Exemplare auf Lager. Ich glaube, das ist so ein Conversion-Trick von Amazon.
Okay.
Mal schauen. Aber ich glaube, trotzdem, also das E-Commerce-Buch damals habe ich ja geschrieben, weil ich mit Holger Schneider, so ein Professor, ein ehemaliger Kollege und dann Professor für E-Commerce geworden an der FH Wedel, weil so viele Leute auf uns zugekommen sind und mal gefragt haben, Alex, Holger, hier E-Commerce, wie müssen wir das als Händler und so tun? Weil das war neu. Mhm. Und jetzt dieses Energiethema, also das, was du ja mit UNU machst für Unternehmen oder das, was sozusagen jeder Privathaushalt sich jetzt fragen muss oder jede Kommune fragen muss, das ist ja für die auch neu. Der Bürgermeister hat ja gar keinen Energieexperten. Ne? Der ist dann davon abhängig, ob es da jemanden Interessierten gibt, ob es einen Unternehmer gibt. Deswegen ist dieses Basiswissen, so Energiewirtschaft, eigentlich gar nicht mal so doof. Dafür könnte ja UNU dann stehen mit dem Energiebuch. Ist auf jeden Fall, vielleicht für dich als Hintergrund, wir haben das auch im Ausland dann mal verlegt, das als alte Buch und ich habe ja das von das Plattformbuch habe ich jetzt auch im Ausland in anderen Sprachen, da mache ich ja selber den Druck. Das nehmen wir mit auf Messen. Man zahlt pro Druck für so ein Buch ungefähr $3.
Wow.
Und Menschen kommen eigentlich sehr gerne und holen sich das Buch ab im Austausch einer Visitenkarte. Also es ist ein super Lead-Gen.
Cool. Das sind günstige Visitenkarten für 3. Ja, nee, okay, let's do it. Also vorbehaltlich Zustimmung, sage ich jetzt
das schon mal zu. Das Energiebuch. Ich sehe schon, sozusagen, ich kann hier quasi alles wiederholen. Einfach. Ich helfe dabei, die Inhalte sozusagen ein bisschen zu strukturieren. Wenn ihr das Energiebuch am Ende macht, und dann können wir vielleicht auch Leon Hirt oder Anselm als quasi Fachbeitragsmenschen gewinnen. Das wäre doch ganz witzig.
Ja.
So, genug Selbstpromo. Kommen wir mal auf einen Mythos, der mir jetzt bei LinkedIn wieder begegnet ist. Und zwar hat da Daniel Stelter, der war ja gerade beim Kassenzone-Podcast, eine Art Wirtschaftsweise, zumindest auf LinkedIn, hat was geschrieben dazu, dass die Automobilindustrie sich gerade beschwert über ein Gesetz, was von der EU kommt, bei dem die Batterieproduktion incentiviert wird nach der Klimaneutralität der Energieerzeugung für diese Batterieproduktion. Mhm. Und da kommt Frankreich halt sehr gut weg, weil das war zufälligerweise auch ein EU-Kommissar, der für die französische Atomwirtschaft vorher gearbeitet hat. Und Deutschland kommt da ganz schlecht dabei weg, weil die zum Beispiel PPAs, die Autohersteller oder Batteriehersteller dann schließen mit den Anbietern, die zählen nicht, weil die sagen, naja, wenn jetzt irgendwo in Norddeutschland dieser PPA ausgeführt wird und dort Windstrom erzeugt wird, aber dann in Süddeutschland trotzdem noch das Gaskraftwerk angeht für die Batterieproduktion, dann zählt's nicht. Ist jetzt sehr vereinfacht sozusagen dargestellt und alle positiven Effekte von diesen PPAs werden in diesem Vertragsvorschlag auch nicht berücksichtigt. Aber Daniel Stelter hat dann übersetzt, wenn wir das unfair finden, dann muss natürlich die Automobilwirtschaft entsprechend was dagegen tun oder dorthin gehen, wo Strom billig ist. Und CO2-neutraler Strom aus Atomkraft ist nun mal CO2-neutral oder sehr CO2-arm. Mhm. Also müsst ihr mehr Atomkraft machen. Daraus haben dann wieder viele Leser interpretiert, der Daniel Stelter ist für Atomkraft. Ist er wahrscheinlich gar nicht. Er hat es quasi nur sehr, sehr, sehr pragmatisch übersetzt. Und da habe ich dann wieder einige Links gefunden in den Kommentaren zum Thema Atomkraft. Ich glaube, wir haben uns dem auch mal so ein bisschen gewidmet. Und
gibt ja auch Folgen, oder? Es gibt auch 1-2 Folgen auch mit so einem Kernkraftexperten.
Es gibt 2 Folgen mit einem Atomkraftlobbyisten oder jemand, der in dieser Szene arbeitet, der das so ein bisschen erklärt hat, wie man das rechnen muss. Und mit dem habe ich auch nochmal gesprochen zum Thema CO2-Neutralität, weil eine Frage eines Hörers war von Andreas, ob denn dieser ganze Abbau von Uran, dieser Bergbau, der ist ja nicht CO2-neutral, ob das irgendwie mit reinzählt in die Atomstromerzeugung. Und das zählt schon mit rein, also in Summe zählt es mit rein. Es ist trotzdem weitestgehend CO2-neutral, auch wenn da irgendwo in Russland das Rohmaterial geborgen werden muss. Jetzt ganz unabhängig davon, ob wir jetzt gerade Russland mögen oder nicht, und ob das ein strategischer Fehler wäre, sich dort weiterhin abhängig zu machen. Wenn du das aber hörst, Atomkraftwerke wieder aufleben lassen, hast du so eine Standardantwort, irgendwas, was du den Leuten schickst?
Ja, also ich meine, es ist ja ein Evergreen, oder? Also diese Diskussion über Atomstrom, ich glaube, Kernkraftwerke werden wir, glaube ich, immer wieder auch führen, auch wenn wir jetzt dazu quasi alles gesagt haben, glaube ich, kann es gut passieren, dass es in ein, zwei Jahren, dass man dazu widerspricht. Und dadurch, dass wir in Frankreich eben so ein Alternativsystem sehen, glaube ich, kann man ganz gut vergleichen. Naja, also die Fakten sind schon so, dass das Stand heute der Strommix in Frankreich deutlich CO2-freier ist, egal wie man es jetzt berechnet mit PPA oder ohne PPA. Am Ende ist das, was sozusagen innerhalb der Grenzen, der Landesgrenzen in Deutschland als durchschnittlicher Strommix und da jetzt irgendwie alle Netzrestriktionen und alles sowas mit reingerechnet, sind wir in Deutschland... Ja, haben halt irgendwie viele Jahrzehnte auf Kohlestrom gesetzt und der ist ja auch immer noch drin im Netz und den kriegt man jetzt nicht über Nacht raus. Und gleichzeitig, glaube ich, ist der Weg, den wir eingeschlagen haben mit Erneuerbaren, einer, wo wir davon wegkommen. Also ich bin ja auf LinkedIn auch viel aktiv, wenn ich irgendwas poste, wo es in irgendeiner Weise im Entferntesten um Kernkraft gehen könnte, dann schalten sich da auch immer die ein, zwei Trolls ein, oder ich weiß nicht Trolls, aber sozusagen sehr, sehr eifrige, eingefleischte Kernkraftfans. Und das ist zum Beispiel eins von den Argumenten, was immer wieder kommt. Aber ich denke, das ist nicht so der richtige Vergleich. Ich glaube, man muss halt schon schauen, wenn wir uns heute entscheiden würden, wie unser System ist und heute Investitionsentscheidungen treffen für zusätzliche Erzeugung, die eben den Kohlestrom ersetzen soll. Und darum geht's ja. Und ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, vielleicht wäre es schlau gewesen, die Atomkraftwerke ein bisschen länger zu betreiben. So, jetzt wieder anschalten halte ich für ja relativ unsinnig oder nicht gerade sinnvoll. Und auch neue bauen wäre meines Erachtens einfach nicht schnell genug. Also wenn es jemanden gäbe, der sie überhaupt zu Marktbedingungen, also sagen wir mal, das zu Marktbedingungen, Versicherung, Endlagerung und so weiter betreiben würde, dann wären die halt, hatte ich mal in einem kleinen Beitrag da mit Polen, glaube ich, die sich jetzt dafür entschieden haben, zwei oder drei weitere zu bauen, die gehen halt irgendwann in 10 Jahren ans Netz. Also das ist halt in dem Zeitraum, glaube ich, schaffen wir es auch zu dekarbonisieren auf eine deutlich andere Seite. Und ja, aktuell wäre es ja so, dass der Staat, und ich glaube, so ist es in Frankreich auch, nach allem, was ich so weiß oder den Informationen, die mir vorliegen, dass der Staat die Atomkraftwerke stark subventionieren würde und das letztlich irgendwie, also das Ausfallrisiko immer selber trägt. Und ist ja schon irgendwie interessant, dass kein Unternehmen da in unserer Marktwirtschaft da wirklich scharf drauf ist, Kernkraftwerke zu betreiben und die Risiken in den Büchern zu haben, wenn man einfach andere Erzeugungstechnologien mit höheren Margen nehmen kann. Und die scheinen so der Markt deutlich lukrativer zu sein. Also selbst Erneuerbare plus Speicher, heute entschieden, Invest, glaube ich, performt besser als Atom. Und ja, wir müssen jetzt diese Zeit bis in 8 oder 10 Jahren oder wie auch immer 5 bis 8 Jahren überbrücken. Und ich glaube, da braucht man irgendeinen Kompensationsmechanismus vielleicht, da habe ich jetzt keinen konkreten Vorschlag, irgendwie Industriestrompreis und so weiter, aber Fehler wäre meines Erachtens jetzt die Energietransformation, die wir angefangen haben in Deutschland und das Setzen auf Erneuerbare zu stoppen oder zu verlangsamen. Und ja, meine Güte, es wird immer Leute geben, die über Atomstrom noch weiter, Kernkraftwerke weiter diskutieren, aber ja, ich sehe da nicht so viel Potenzial.
Die Leute, und das, dazu gehört auch Daniel Stelter, die haben ja unter anderem rangezogen, dass jetzt in den USA wieder auf Mini-Reaktoren oder wie heißen die, Small Modular Reactor, also im Grunde genommen kleine Atomkraftwerke mit so 500 Megawatt, glaube ich, also richtig klein, gesetzt wird. Das schaue ich mir auch an. Auch das sind ja vor allem Absichtsbekundungen. Und just letzte Woche kam ja die Meldung, dass dieses Vorzeigeprojekt der amerikanischen Atomindustrie, das ist ein Reaktor in Idaho, ein Mini-AKW, dass das nicht mehr gebaut wird, weil sich alle Abnehmer, die geplant waren, mittlerweile zurückgezogen haben, weil das auch dieses Mini-AKW jetzt schon so teuer ist, dass die Gestehungskosten des Stroms aus diesem AKW viel zu hoch sind. Die brauchen ja einen Abnehmer, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, einmal zu verstehen, die brauchen ja einen Abnehmer, der bereit ist, da permanent 8, 9, 10 Cent zu zahlen. Und wir reden hier von einem Setup, was schon ganz stark staatlich subventioniert ist. Also die ehrlichen Kosten sind wahrscheinlich deutlich höher, 15 Cent, 20 Cent. Und wir haben jetzt ja hier mit Uwe Petersen zum Thema Solar und mit Martin Lass ja auch schon oft gesprochen. Und wir reden ja von Stromgestehungskosten aus dem Bereich Solar, Wind, irgendwo im Bereich 4 bis 7 Cent, je nach Lage. Das sind aber dann nicht 7.000 Stunden, 8.000 Stunden im Jahr, sondern nur 1.000, 2.000 Stunden. Und die brauchen dann noch Batteriespeicher. Trotzdem ist der Batteriespeicher plus erneuerbare Energien-Setup plus vielleicht nochmal ein Backup-Gaskraftwerk heute schon viel billiger als der Atomstrom. Deswegen frage ich mich, was das Szenario in den USA ist, insbesondere wenn Google und Microsoft da immer wieder diese Absichtsbekundungen machen. Aber wenn sogar das Vorzeigekraftwerk schlechthin in den USA, in einem sehr atomstromfreundlichen Land, wenn das eingestellt ist und alle Kraftwerke in Europa, die natürlich mit harten Auflagen kämpfen müssen und dann statt 10 Milliarden 30 Milliarden kosten, ebenfalls nicht wirtschaftlich ans Netz gehen, dann wird's schon so ein bisschen eng. Und jetzt gab's wieder so eine Meldung, dass jetzt Tschechien, glaube ich, hat Rolls-Royce beauftragt, auch mit solch den Bau von Mini-Kraftwerken, oder die haben die Ausschreibung gewonnen. Ist auch ja, so ein okay. Ding, das könnte dann irgendwie in 10, 15 Jahren ans Netz gehen.
Ja.
Ach, das ist schon extrem hanebüchen, weswegen ich mich ein bisschen ärgere, dass man bei LinkedIn dann doch immer wieder auf diese Diskussion zurückfällt, weil es gibt, auch wenn man der Technologie offen gegenübersteht, es gibt wirtschaftlich keinen Grund, sich damit mehr zu beschäftigen. Und man muss trennen zwischen dem Fehler, die alten Atomkraftwerke zu früh abgeschaltet zu haben,
ja,
wenn man dekarbonisieren sieht. Ich glaube, das war ein Fehler. Das sieht wahrscheinlich mittlerweile auch jeder ein, der an diesen Entscheidungen beteiligt ist. Aber es gibt nach vorne keinen wirtschaftlichen Weg, diese Technologie wieder aufzuräumen. Also da sind Batterien einfach viel zu billig geworden schon. Und ja, die werden jetzt ja noch viel billiger in den nächsten Jahren. Und dann braucht man halt Abnehmer, die permanent die sozusagen diese Leistung abnehmen, während wir jetzt ja auf ein Abnehmesystem hinauslaufen, bei dem mindestens am Wochenende, oft nachts, gar nicht viel Strom benötigt wird bei Industrieanlagen, man das irgendwie zwischenspeichern kann und das viel stärker im Einklang ist mit erneuerbaren Energien. Deswegen, die Beispiele, die hervorgeholt werden, sind immer absurder. Und die Dinge, die jetzt noch ans Netz gehen in China, wurden auch vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren angefangen zu bauen. Auch dort wird ja kaum noch was Neues hinzugebaut. Also es gibt ja Netto-Negativ-Atomeffekt im weltweiten Netz. Es fällt ja mehr Leistung weg, als neue dazukommt. Deswegen frage ich mich, wie du das den Leuten erklärst.
Ja, also ich habe ja mit Leon zusammen, mit Christoph Maurer zusammen und mit einigen anderen so aus der Wissenschaftscommunity haben wir Anfang März 22 so einen offenen Brief im Tagesspiegel veröffentlicht, wo es genau darum ging. Es war halt kurz nach Einmarsch, der russische Überfall in die Ukraine und komplett Abdrehen des Gases und so weiter. Und da haben wir uns also sozusagen schwarz auf weiß öffentlich dafür ausgesprochen, alles Mögliche zu tun und unter anderem auch Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Also neben Investitionen in erneuerbare Energieeffizienz und Elektrifizierung und so weiter und so fort. Aber also das sage ich dann auch den Trolls immer. Also das sozusagen belegbar öffentlich, ich bin nicht grundsätzlich gegen Kernkraftwerke, beziehungsweise nicht grundsätzlich gegen Kernkraft, wenn sie wirtschaftlich irgendwie betreibbar sind oder wenn es Sinn macht. Und da war es halt extreme Mangellage und für mich total vertretbar, trotz der offensichtlichen Gegenargumente, die es ja auch gibt. Also, du hast es eben angesprochen, wo kommt der Brennstoff her? Also irgendwie Niger, Russland, ja, dann diese ganze Thema Endlagerung, schon ein gewisses erhöhtes Risiko für die unmittelbare Umgebung. Es gibt auch wenige Kommunen, die, glaube ich, total scharf drauf sind, Atomkraftwerke in ihrem Garten zu haben. Und dann das ganze Thema Endlagerung. Habe ich letztens, also meine Freundin kommt, oder die ein Teil der Familie meiner Freundin kommt von der holländischen Grenze da, NRW, und da ist so ein Zwischenlager. Und als ich da zu Besuch war im Sommer, habe ich mich irgendwie über dieses Zwischenlager nochmal informiert und habe auch da so ein, kann ich vielleicht auch nochmal raussuchen, so ein Deutschlandfunk-Beitrag dazu gehört. Und diese ganzen Castor-Transporter oder die ganzen Castor-Behälter, die sind ja auch nur für 20 oder 30 Jahre ausgelegt. Also, und die kommen jetzt so ein bisschen an ihr Ende, und die fragen sich alle, was machen wir mit diesen tonnen schweren Castor-Transportern da? Wie kriegen wir da das, was da schon lagert, irgendwie sicher verstaut? Und ich glaube, wir Menschen neigen einfach stark dazu, irgendwie sehr kurzfristig zu denken bei diesen Dingen. Und es wird halt für tausende von Jahren schädlich sein für unsere Umgebung. Und da muss man sich auch, also sozusagen, das sind noch Zusatzargumente, aber also Zusatz zur wirtschaftlichen, aber genau, ich beobachte das immer mit ein bisschen Verwunderung und Erstaunen, wenn die Diskussionen wieder aufkommen. Also sie werden immer wieder aufkommen. Ein weiteres Argument für ein gutes Buchkapitel, oder? Zu dem Thema.
Ja, ich glaube, man kann quasi die einzelnen Energieerzeugungsformen kann man schon gut durchgehen, tatsächlich, und so ein bisschen die Geschichte, also ich glaube, das Energiebuch, diese Idee verfolgen wir mal so ein bisschen weiter. Nehmen wir es mal mit, nehmen wir es mal nicht so auf die leichte Schulter.
Nein, okay.
Ich sozusagen Brian, hier mein sozusagen Ghostwriter für das E-Commerce, für die E-Commerce-Themen, der kann sich schon mal ein bisschen einlesen. Er muss ja quasi alle Podcasts einmal durchhören, dann kommen wir da schon ein bisschen weiter. Aber es gab ja noch ein anderes großes Thema, was diese Woche auf LinkedIn groß diskutiert wurde. Dieser Podcast geht ja nächste Woche live wahrscheinlich, ne? Ja. Also in letzter Woche wurde das auf LinkedIn diskutiert. Batterieelektrisches Fliegen. Da gab es ja diverseste Stimmen für eine Lithiumförderung und dagegen. Und ich habe mich quasi aus diesen Online-Diskussionen rausgehalten. Habe mir dann aber ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wenn man da so ein Stückchen Abstand von nimmt, wenn es jetzt nicht um Flugtaxis geht, sondern darum, dass man Flugzeuge oder in irgendeiner Form so Mittelstreckentransporte elektrifiziert, war ich bisher immer davon ausgegangen, dass das gar nicht so wichtig ist, weil wir möglicherweise durch diese ganze Wasserstoffindustrie in Zukunft ausreichend Zugriff auf E-Fuels haben oder eine Form von Kerosin, die CO2-neutral ist. Mhm. Dann habe ich aber jetzt im Rahmen eines Vorgesprächs für einen Januar-Podcast für Energiezone mit so einem Unternehmen, was sich um das Thema CO2-Footprint kümmert, herausgefunden, dass wenn man Kerosin, egal wie sauber es ist, in einer hohen Höhe verbrennt, dann ist der CO2-Effekt immer sehr, sehr negativ. Also der Faktor im Vergleich zu der Verbrennung auf der Erde ist so zwischen 3 bis 4 Mal so hoch. Mhm. Also mein Glaube, dass wenn ein Flugzeug mit 100% E-Fuel-Kerosin befüllt ist, man einen neutralen CO2-Fußabdruck hat, das stimmt nicht. Man hat immer noch 75% des Abdrucks, den man auch mit im Vergleich zu schlechten Kerosin. Oh, wow. Und das hat mir, also aus Kerosin, das aus Öl gewonnen wurde. Mhm. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass es schon wichtig ist, sich über batterieelektrisches Fliegen Gedanken zu machen. Ich habe mich jetzt in diese ganze Lilium-Geschichte gar nicht so genau reingelesen. Ich glaube, es gibt ja noch Wettbewerber, die effizientere Antriebsformen schon entwickelt haben. Aber ich bin der Meinung, dass wir wahrscheinlich auch für das CO2-Problem im Flugverkehr langfristig auf batteriebasierte Lösungen setzen müssen. Deswegen fand ich es schade, dass diese Lilium-Diskussion sich sehr stark um das Thema Taxi gedreht hat, weil ich hätte lieber gerne mehr auch von Lilium erfahren, wie weit sie da im Bereich Grundlagenforschung, Hochleistungsbatterien, Ladeinfrastruktur gegangen ist, weil das sind jetzt unabhängig von diesem Taxi-Use-Case, sind das, glaube ich, schon so Tech-Themen, die uns langfristig helfen können. Ich weiß, du hast wahrscheinlich, bist ja auch ein LinkedIn-erfahrener Typ. Du bist wahrscheinlich auch an dieser Diskussion nicht vorbeigekommen.
Nee. Ich möchte einmal Grüße rausschicken an André Ordner, einem PhD-Kollegen von mir, mit dem ich vor ungefähr 10 oder, also wann auch immer ich mein PhD, vor 12 Jahren eine Wette abgeschlossen habe zum Thema elektrisches Fliegen. Ich war da total bullish und optimistisch auf den Case. Und ich glaube, die Wette geht, ist Wetteinsatz bei einem Kasten Bier und wird 2035 oder so wird es entschieden. Ich muss nochmal genauer nachgucken, wir haben das alles dokumentiert. Aber schöne Grüße gehen raus an André, der auch immer noch in der Energiewirtschaft ist, auch eine wichtige Position mittlerweile hat, ich glaube bei E.ON oder so. Auf jeden Fall, ich war ein großer Fan von dieser ganzen, das wäre auch noch so die Hype-Phase, wo Elon Musk noch einigermaßen nachvollziehbar war aus deutscher Perspektive und so Tesla-Hochlauf und so weiter. Ja, ich glaube, die diese 100 Millionen staatlicher Kredit, die sind, glaube ich, durch, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe, gestern oder so gab es dazu eine Entscheidung.
Eine negative Entscheidung, genau.
Negative, genau. Also ist durch im Sinne von, da wurde dagegen entschieden. Und also positive Signale für gesamte Deep Tech-Szene in Deutschland finde ich gut, inklusive Batterie-Grundlagenforschung und so weiter. Aber da konkret an dem Case, ich fand es schon irgendwie auch ein bisschen strange, dass irgendwie viele von den Investoren, die da sozusagen sonst immer alle nach freien Märkten schreien und jetzt eher so staatsnah sich geben. Aber ich glaube, die Grundsatzdiskussion, die du ansprichst, die ist wichtig. Also darüber, ob in Deutschland Tech zu wenig unterstützt wird vom Staat an den richtigen Stellen. Ja, also ob es eine fehlende Risikobereitschaft gibt, gesamtgesellschaftlich und dadurch irgendwie auch eine mangelnde Innovation. Und darüber
so. Ja, ich weiß gar nicht, ob sozusagen für den Lilium, ich kenne die ganzen anderen Cases nicht, Volocopter und sowas, ich habe mir da nie so reingelesen, aber ich finde diese B2B-Anwendung halt wichtig, ne? Das ist, es wird ja Anwender geben, die das im Rahmen des Flugverkehrs irgendwie brauchen. Wenn man sich da um Ladeinfrastruktur, Batterietechnologie, also sozusagen Hochleistungstechnologie, Gedanken macht und das dann Flughäfen oder anderen zur Verfügung stellt, dann braucht man vielleicht selber gar nicht das Flugtaxi bauen. Aber für diejenigen, die nochmal bereit sind, nochmal einen Schritt zurückzugehen, würde ich sehr empfehlen, sich ein bisschen einzulesen in die Elektrifizierung des Flugverkehrs, weil E-Fuels spielen für die Dekarbonisierung im Flugverkehr wahrscheinlich genauso eine geringe Rolle, wie das heute im Straßenverkehr der Fall ist. E-Fuels im Straßenverkehr ist ja mal so ein bisschen der Running Gag, mit dem man jetzt irgendwie Christian Lindner und sozusagen die bayerischen politischen Führungskräfte aufzieht, weil sie sich da so ein bisschen festgefahren haben. Aber es macht gar keinen Sinn, weil die Batterie sich da schon durchgesetzt hat und weil sie sich jetzt auch im Schwerlastverkehr durchsetzt, also LKWs sehr wahrscheinlich in Zukunft nur noch mit Batterien betrieben werden und nicht mehr mit Wasserstoff, weil es einfach viel angenehmer ist, viel einfacher, das sozusagen zu skalieren. Glaube ich, ist das Thema Flugzeug gar nicht so weit weg und diejenigen, die da bei LinkedIn wahrscheinlich auch zu Recht kritisiert haben, dass man da dieses private Venture-Risiko nicht auf den Staat wälzen darf, sollten vielleicht trotzdem noch mal überlegen, ob es nicht Anwendungscases gibt, wo man diese ganzen Grundlagenforschung, das echte Deep Tech tatsächlich auf so ein Förderniveau stellt, weil das brauchen wir. Und wenn wir halt die Flughäfen haben, die das zuerst ermöglichen, insbesondere für Mittelstrecken zwischen, keine Ahnung, Hamburg und Köln, da hat er jetzt die Eurowings aufgegeben. Oder gibt er diese Flugstrecke auf? Oder was Ryanair? Ich glaube, es war Eurowings. Das sind genau solche Dinger, die man da wahrscheinlich CO2-neutral befliegen kann in 10 Jahren. Und dann würde ich mich freuen, wenn das irgendwie geht. Naja, also das habe ich aber gelesen und dann habe ich mich aber eher in den Popcorn-Modus zurückgezogen und mir das ein bisschen, haben die Leute sich schon sehr angebieft und das ging so ein bisschen unter die Gürtellinie. Finde ich mal ein bisschen schade, weil es gibt ja durchaus Punkte, die man ohne diese Gürtellinien, das Gürtellinienniveau ausdrücken kann.
Ja, ich glaube sogar, es ist gar nicht Grundlagenforschung in der engeren Definition. Es ist sogar industrielle Forschung anwendungsnah, die man da gut fördern kann. Wir haben auch gerade bei ONU uns das ein bisschen, also wir basteln ja viel irgendwie am Thema KI und da gibt's es muss gar nicht Grundlagen sein, sondern kann auch sogar ein bisschen höhere Technology Readiness Level haben und so. Aber ja, gibt dir recht, das Gürtellinienniveau wird manchmal unterschritten bei solchen.
Okay. Atomkraft haben wir besprochen, Lithium haben wir besprochen, dann haben wir noch die ganze Liste, die müssen wahrscheinlich wirklich ein Weekly machen. So, was ist dir noch aufgefallen? Also sagen, welchen Mythos müssen wir noch?
Ja, letzte Referenz noch kurz. Das waren Folge 12, Energiezone Folge 12 und Energiezone Folge 9, die du ursprünglich mal aufgenommen hattest zu dem Thema Atomkraft. Also wer da noch mal, also einmal Atomkraft für sich und dann Kostenvergleiche versus, also erneuerbare versus Atomkraft. Also wer da nochmal zurückblättern will und sich da nochmal ins Rabbit Hole begeben will, das wäre...
Aber demnächst auch im Energiebuch.
Genau, stimmt. Genau, ja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch ein, zwei schaffen wir ja noch, oder? Also ist genau...
Nein, zwei Themen schaffen wir auf jeden Fall noch, kein Problem.
Ich hab noch sozusagen neue Zahlen oder spannende Zahlen aus so einem Bericht der Internationalen Energieagentur, hat Reuters gemeldet, zu Chinas Solarproduktion auch nochmal, weil also das wollte ich eigentlich in dem Zusammenhang Atomkraft, Kernkraft auch nochmal sagen und Zubau. China wird 2030 so viel Solar zugebaut haben, dass es den Strombedarf der gesamten USA decken könnte. Fand ich irgendwie spannend. Und auch 2023, also letztes Jahr, wo es irgendwie dokumentiert ist, knapp 60% der weltweiten erneuerbaren Energien aufgebaut, also intern. Die haben nicht nur die Produktionskapazitäten, die ja immens sind, für noch mehr Wachstum vorhanden und so weiter. Aber so, die bauen auch selber viel dazu. Das war was ich da noch mit reinbringen wollte. Da kommt auch raus aus dem Bericht, dass jährlich mit 2 Billionen doppelt so viel in Erneuerbare investiert wird wie in Kohle, Gas und Öl zusammen. Und aller Voraussicht nach, wenn die erneuerbaren Preise sich so
also
weiterentwickeln.
Zwei Billionen heißt also 2000 Milliarden. Genau. Also ist da 2000 Milliarden investiert China pro Jahr?
Nee, jährlich insgesamt weltweit.
Okay. Aber wenn China hat ja 60% quasi gemacht letztes Jahr, aber die machen es auch ein bisschen günstiger. Also wird China ja schon viele 100 Milliarden investieren in neue Bahnen, das ist schon krass.
Ja.
Das ist deshalb auch total krass, weil dieser Bericht, von dem ich am Anfang erzählt habe, dieses Gesetz sozusagen aus der EU, das versucht ja Länder abzustrafen, die einen hohen Kohle-Gas-Mix noch haben in der Energieerzeugung. Und die Idee war, China eigentlich zu benachteiligen im Vergleich zu Frankreich. Aber China ist wahrscheinlich das Land, was im Vergleich zu vielen anderen Produktionsstädten in Europa viel früher auf einen 80-90% erneuerbaren Energienmix kommt als alle anderen. Das ist voll krass. Ja.
Ja. Nee, genau, das wollte ich da noch mit hinzugefügt haben zu diesem Themenkomplex. Und genau, was haben wir denn noch hier auf der Liste als nächstes?
Landnutzung von erneuerbarer Energie, hast du noch einen Link hingestellt von.
Genau, aber das ist ein alter Link von vor einigen Wochen. Da bin ich jetzt nicht ganz so im Thema. Ich glaube, was halt auch tatsächlich immer wieder diskutiert wird aktuell, ist diese ganze Strommarktdesign-Diskussion. Wo es darum geht, wie setzen wir die Rahmenbedingungen, dass wir eine gute Energieversorgung haben, also mittelfristig, langfristig, was sind da die Hebel? Also muss man gar nicht unbedingt von sozusagen Förderungsregime oder so sprechen, sondern einfach, was ist das Design, was ist das Regelwerk insgesamt? Und da hat der INBW-Chef Georg Stamatelopoulos auch nochmal die Pläne die deutschen Pläne stark kritisiert. Es geht letztendlich darum, was für Erzeugungstechnologien wollen wir haben. Also dieses ganze Thema Kraftwerksstrategie und Kapazitätsmechanismen. Also wollen wir fördern, also auf welche Art und Weise wollen wir die Erzeugung vergüten? Wollen wir sozusagen die ganzen Backup-Kraftwerke vergüten, indem sie also einfach nur für die angeschlossene Kapazität und die Verfügbarkeit belohnt werden? und solche Themen. Und ich glaube, da wird aktuell auch viel diskutiert und lohnt sich im Auge zu behalten. Der Frontier Economics und Content Tech, also die Beratungsfirma von dem Christoph Maurer, der auch mal bei uns im Podcast war, haben da so eine ganz schöne Übersicht geschaffen, wo sie halt versucht haben, die ganzen Beiträge, wie zum Beispiel jetzt den vom ENBW-Chef, ein bisschen einzuordnen in so eine Matrix. Weil, also, wenn man jetzt dieses eine Statement hört, dann ist es immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum und das sind ja meistens gut vorgebrachte Argumente, die dann kommen und so. Also, die haben das so segmentiert nach, also immer Kapazitätsmarkt oder dezentraler Energy-Only-Markt und die ganzen großen Erzeuger, also zum Beispiel die ENBW, die RWE, die STEAG, die Uniper und so weiter, die sagen halt alle, wir brauchen einen Kapazitätsmarkt. Kann man sich ja vielleicht fragen, warum sagen die das? Ja, weil sie wahrscheinlich in so einem Markt vielleicht auch ganz gut bei wegkommen. Dann die Übertragungsnetzbetreiber sind auch immer sehr stark kapazitätsmarktnah. Und dann kannst du dir gucken, die ganzen anderen Organisationen, die so Interessen haben in dem Bereich, also IHK, EEX, also die Strombörse, die ganzen anderen Bundesverbände von Erneuerbaren und so, wie die sich positionieren. Da würde ich auch nochmal, also braucht man ein bisschen länger, bis man da richtig tief durchsteigt, da würde ich auch nochmal einen Link zu dieser Studie hinterlassen. Ich glaube, das hilft denjenigen, die diese politischen Diskussionen, diese regulativen Diskussionen mitverfolgen, das ein bisschen besser einzuordnen, was da so an Meinungen kundgetan wird.
Du hast doch, du als alter Stromeinkäufer mit UNO für die Unternehmen, du hast ja wahrscheinlich auch verfolgt, dass, was der Leon da geschrieben hat, dass es ab nächstem Jahr eine Flexibilisierung der Netzentgelte geben soll. Und das heißt nicht, dass es billiger wird für alle. Die Summe, die die Netzbetreiber bekommen, bleibt gleich, aber es findet trotzdem immer eine Flexibilisierung statt, damit die Netze gleichmäßiger belastet werden. Und jetzt habe ich bei Leon schon extreme Beispiele gesehen, dass man zum Beispiel dann statt 18 Cent Netzentgelt in den Abendstunden nur noch 0,7% Netzentgelt in den Nachtstunden in bestimmten Ortschaften hat, wo eine sehr, sehr hohe erneuerbare Energienquote besteht. So, jetzt habe ich hier mit Martin Lassmark
weniger, als man aktuell zahlt. 90%. Genau, also quasi genau. Also die Bandlastprivilegien höher ungefähr bei den individuellen Netzentgelten von den ganz großen Verbrauchern ungefähr jetzt übertragen auf andere Teilbereiche für die
Zentrale. Genau, das würde halt bedeuten, wenn man ein Auto hat, was zum Beispiel eine 50 Kilowattstunden Strom lädt und sozusagen das bedeutet einen Unterschied von 10 Euro nur die Netzentgelte, wir reden nicht über den Strom, sozusagen Strompreis, nur Netzentgelte, sozusagen Laden in der Nacht bei dem günstigsten Tarif versus Laden in den Abendstunden. Und das finde ich schon krass. Das ist jetzt, ich habe mit dem Martin Lassmann drüber gesprochen, der meinte, wenn man das hier in Schleswig-Holstein, bei der Schleswig-Holstein Netz AG ist ein Teil dieser Netzentgelte der Gebühren, könnte sich das schon übersetzen auf 2-3 Cent am Ende im Schnitt auf den Endkunden, hängt davon ab, ob diese Tarif, in welcher Form diese Tarife überhaupt weitergegeben werden können. Das ist mir selber als Tipperkunde noch gar nicht so klar. Aber ich bin ja schon darauf eingestellt. Ich würde erwarten, dass diese Kurve noch deutlich volatiler ist, auf der ich steuern kann. Heute habe ich teilweise ja Tage, wo der Unterschied zwischen günstigsten und höchsten Preis nur 5 Cent sind. Da macht es jetzt nicht so viel Spaß. Da spare ich dann vielleicht mal 1 Euro über den Tag. Aber wenn es irgendwie Tage gibt, wo der Unterschied dann 20 Cent ist, dann lade ich natürlich das Auto, wenn das deutlich günstiger ist. Und das ist dann schon mal 10 Euro weniger an dem Tag. Und wenn man das dann über das ganze Jahr macht, kommt da viel bei raus. Da frage ich mich halt, betrifft dich das auch für Gewerbestrom? Also erwartet ihr das, dass ihr das in euren Einkaufsverträgen dann so mitsteuert und die Kunden entsprechend Energie vorspeichern, weil für einen Großverbraucher wird es ja dann bald Sinn machen, tatsächlich sich eine Batterie hinzustellen, wenn man nachts quasi so billig schon mal vorbunkern kann.
Genau, also diese ganze für die Großverbraucher relevante Diskussion ist eher die 19.2 Stromnetzentgeltverordnung. Das ist das, was wir in den letzten Podcast, also in den Live-Podcast-Aufnahmen von dem Energiefrühstück zur industriellen Flexibilität hoch und runter besprochen haben, eben 7.000-Stunden-Regel, Bandlastprivilegien. Genau, das sind eigentlich die relevanten, diese sozusagen für die Flexibilisierung der Netzentgelte für Verteilnetz, die du jetzt angesprochen hast. Das sind eher so, ich sag mal, für dezentrale, haushaltsnahe, nachfragerseitige Flexibilität. Also die drei großen Technologien im Fokus halt Elektroautos, Heimspeicher, Wärmepumpen. Und es ist total wichtig, dass das kommt, weil die sind ja eben flexibel. Die haben einfach ein inhärentes Potenzial zur Lastverschiebung, so wie sie, also es ist ja nicht, also du kannst ja vorher vorheizen und nachheizen so ein bisschen und du kannst das Elektroauto über Nacht laden, lange Standzeiten und so weiter. Also die Veränderung, die da jetzt, der jetzt angesprochen wird, ich glaube, die hat eine große Relevanz für Haushalte und das, was wirklich relevant ist für die großen Stromverbraucher, die wir jetzt bei ONU bedienen, das kommt, glaube ich, in den vergangenen Podcast-Folgen nochmal deutlich heraus, wo da die Veränderungen hingehen. Wobei das ja auch alles nur ein Konsultationsprozess aktuell ist von der Bundesnetzagentur. Und da der Torge, der CEO von Incentive und der Fabian Becker von Entelios, die sind ja auch Teil von diesem Konsultationsprozess. Also die werden damit einwirken, dass wir irgendeine Lösung kriegen, die Flexibilität auch für die ganz Großen anreizt, die aktuell noch diese Privilegien genießen. Und das ist ein cooler Vorschlag, wie ich finde, ja auch, man behält einfach sozusagen, die Nettozahlungen bleiben die gleichen wie jetzt, um vielleicht zur Unterstützung, aber trotzdem versucht man die da on top noch zusätzliche Verbesserungen hinzukriegen für die und also sozusagen darüber hinaus eine Flexibilisierung anzureizen. Aber das ist alles noch im Werden und erst in der so sehr frühphasigen Diskussion, bevor man da irgendwie wirklich was Spruchreifes hat.
Ich werde mal, ich bin immer noch quasi an der Terminfindung sozusagen für ein Follow-up mit Philipp Schröder von 1,5.
Immer noch.
Für mich wirkt
sagst du jetzt schon ein paar Folgen.
Ja, es ist auch nicht so einfach, er ist auch ein viel beschäftigter Mann. Melbourne, Berlin, Hamburg. Ich frage mich halt, wie lange wir noch sozusagen Privatsolar ausbauen, insbesondere in den Gegenden in Deutschland, wo es halt schon massiven Solarüberschuss gibt, wie in Schleswig-Holstein. Ja, weil da macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, wenn dann die Netzentgelte so variabilisiert werden, dann macht es eigentlich fast nur noch Sinn, sich eine Batterie zu kaufen und den Haushalt so zu steuern, dass man den Strom immer dann bezieht, wenn es günstig ist. Und wenn man sich das mal so durchrechnet, angenommen, man nimmt mal so 30 Cent an, die man heute für Strom zahlt, manchmal ist es auch so ein bisschen mehr, aber nehmen wir mal 30 Cent an und du hast einen Verbrauch von irgendwie 3000 Kilowattstunden und du vielleicht den Durchschnittspreis oder einen Teil dieser 3000, sagen wir mal 2000 Kilowattstunden für 15 Cent einkaufen kannst, weil du deinen Strom irgendwie vorpufferst, gegenpufferst, dann verdient man ja schon einige 100 € im Jahr nur durch die Nutzung von so einem Puffer. Mhm. Das kann eine Batterie sein, das kann aber auch sein, dass man nur noch irgendwie nachts wäscht. Und dann lohnen sich Batterien schon relativ schnell. Du brauchst ja gar nicht so eine Riesenbatterie. Und da kommt auch demnächst eine Folge, aber so eine 4-Kilowatt-Batterie wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr schon für 1.000 € kaufen lassen mit dem entsprechenden Wechselrichter. Das ist schon krass, bevor man dann eine Solaranlage aufs Dach baut, wo du irgendwie Handwerker brauchst, du brauchst nochmal einen Wechselrichter, du musst es irgendwie anmelden. Ich glaube, wir sind nicht mehr so weit weg von dem Zeitpunkt, bei dem die Leute gar nicht mehr über neue Solaranlagen nachdenken, insbesondere in Norddeutschland nicht mehr, sondern nur noch über die Anschaffung einer Batterie in Verbindung mit so einem dynamischen Tarif. Das macht für das Netz, für die Steuerung, auch volkswirtschaftlich, das macht viel mehr Sinn. Aber ich habe noch nicht alle Punkte gedanklich zusammen. Also ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich da irgendwas verwechsle.
Nee, ich glaube, das ist richtig. Also zur Erinnerung, ab April 25 sind ja die Verteilnetzbetreiber verpflichtet, diese neuen Tarife anzubieten. Aber die werden halt für sogenannte 14a Energiewirtschaftsgesetzanlagen angeboten und das sind eben die privaten Wallboxen, Wärmepumpen und Batteriespeicher. Ich glaube Klimageräte auch, was immer das heißt, wahrscheinlich irgendwelche ACs oder so, Klimaanlagen. Aber ich glaube, wenn du eins dieser also in diese Kategorien fällst, dann wird es total spannend, diesen Spielraum auszunutzen. Und da brauchst du dann wahrscheinlich kein Solar mehr und keine Eigenerzeugung, weil die großen Vorteile von der Eigenerzeugung waren ja auch die sozusagen Netznutzungsentgelte, die du dadurch umgehen konntest. Das ist ja jetzt, wenn du dann durch diese variabilisierten Verteilnetzentgelte dann auch noch da die Vorzüge kriegst, dann zahlst du also Börsenstrompreis extrem wenig und Netzentgelte extrem wenig und dann wird's echt günstig.
True, true, true. Da brauchen wir wieder Profis an unserer Seite, die das ein bisschen erklären. Aber jetzt haben wir die Zeit der Hörer schon lange genug gestresst. Wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde geredet und ich würde sagen, pack mal's.
Ja.
Genau, genau. Erstmal tschüss.
Mach's gut. Ciao, ciao.